Hallo und herzlich willkommen. Sage ich das auch schon immer so, ne? Hallo und herzlich willkommen, so wie du das immer sagst. Aber egal. Hallo, hi, wie auch immer, zu unserer 20. Folge. 20. Folge schon zu unserem Podcast Rehab and Results. Hi Jochen, wie geht's dir?
Gut soweit. Wir müssen unsere Zuhörerschaft so steigern, dass wir dann zum 50. Folge machen wir dann so eine Live-Folge mit so Meet and Greet und so.
Dann laden wir uns jemanden ein. Das wäre auch mal ganz nice, oder?
Ja.
Da uns
Das
nur
wäre
mal
doch mal.
sagen, wen er gerne hören wollen würde. Dann versuchen wir mal unser Glück.
Alle nur nicht uns.
Ja,
Sehr
wir sind ein
gut.
bisschen verspätet dran, wie immer irgendwie gefühlt. Aber wenn wir es im 3-Wochen-Rhythmus schaffen, sind wir, glaube ich, schon sehr zufrieden. Und damit starten wir vielleicht auch gleich ins Thema. Wir wollen heute über das Thema Verspannungen ja, sprechen. Wie, ja, wie und was man unter Verspannung versteht, wie man es wirklich nachhaltig verändert, wie man gezielt Verspannung löst. Genau, damit beschäftigen wir uns heute. Verspannung kennt jeder, sind super lästig, machen manchmal auch Sorge. Tatsächlich und Angst. Ja, jeder kennt sie. Und es gibt so Standardprozedere, wie jeder damit auch umgeht. Und deswegen wollen wir da heute mal drüber sprechen, was man vielleicht besser machen kann. Auch, dass man es auch mal versteht. Also, was ist eine Verspannung wirklich? Ich glaube, da gibt es viele Mythen. Und damit wollen wir heute ein bisschen aufräumen. Und dann fangen wir doch auch gleich mal an mit der Frage, was macht denn so der Otto-Normalverbraucher, wenn er Verspannungen spürt? Was ist so die erste Maßnahme?
Wärme.
Ja.
Wärme dehnen, also so relativ viele passive Maßnahmen erstmal vor allem, ne? Wärme dehnen, aber auch Schmerzmittel sind jetzt nicht unbedingt selten, dass sie zum Einsatz kommen. Je nachdem, wie groß die Verspannung ist, ne, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, Schmerzmittel sind nicht das allererste Maßnahme, die man ergreift, aber auch das hört man durchaus häufiger. Und dieser Schritt ist natürlich auch erstmal sehr nachvollziehbar, weil man möchte ja jetzt erstmal für eine Entlastung sorgen. So, ne? Man möchte irgendwie, dass es ein bisschen locker lässt und das fühlt sich natürlich im ersten Moment auf jeden Fall auch erstmal sehr gut an. Ne? Wir kommen
Ja.
jetzt dann noch dazu, warum das vielleicht nicht ausreicht oder man ist vielleicht ein guter Türöffner sein könnte, aber man dann trotzdem aktiv sein sollte. Ne?
Ja, wichtig ist mal zu wissen, auch dass Verspannungen so grundsätzlich nicht einfach so passieren. Das kann mal sein, wenn man sich wirklich mal überlastet hat, aber in der Regel, wenn sie häufiger auftreten und man so bestimmte Stellen hat, wo Verspannungen halt häufiger auftreten, dann lohnt sich da schon mal ein Blick genauer auf die Thematik, um ja, auch nachhaltig mal was zu verändern. Das ist halt wie Schmerzen halt auch, ne? Also grundsätzlich Schmerzen. Das ist halt eben ein Signal. Dein Körper gibt dir ein Signal. Achtung, da ist irgendwas. Verändere was. Und das bedeutet halt oftmals ein bisschen mehr als Wärme drauf, Schmerztablette schonen, ne? In die Richtungen, die wir halt, über die wir schon öfter gesprochen haben.
Definitiv. Ich selber zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Verspannung habe, greife tatsächlich wirklich sehr, sehr selten genau zu diesen Methoden, ne, zu diesen Dehnen, Wärme. Das ist höchstens mal, wenn ich jetzt zum Beispiel in einem sportlichen Wettkampf bin und du jetzt nicht viel Zeit hast, um da jetzt aktiv dran zu arbeiten, mal zwischendrin. Du hast ja gerade, wenn wir CrossFit machen, hast du bei so einem Wettkampf ja mehrere Events oder Workouts in einem Tag und da kann es mal so, ne, zwischendrin so, ne? Also weil du jetzt, dann kann ich ja auch kein Thema jetzt aktuell aufarbeiten. Aber ansonsten, wenn ich dann eine Verspannung habe, arbeite ich eigentlich ausschließlich in den Fällen, wo wir es jetzt hatten. Wir kommen ja nochmal dazu, dass wir die ganzen Themen unterscheiden, ne? Welche Verspannungen es gibt. Das ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Unterscheidung. Aber in meinen Fällen bisher, in der Vergangenheit, seltenst, dass ich dann, wenn ich jetzt nicht gerade mitten in einem Sportevent bin, dass ich da nur auf passive Maß, also oder vor allem überhaupt auf passive Maßnahmen zurückgegriffen hätte.
Ja, erklären wir doch mal erstmal, was Verspannungen eigentlich wirklich sind, weil ich höre immer mal wieder, oh, ich habe da so eine verkürzten Muskeln. Das ist sowas, was bei vielen noch im Kopf schwirrt. Verspannung entsteht durch verkürzte Muskeln und die müssen eben gedehnt werden. Da kommt es ja meistens her. Aber was man mal einmal verstehen muss, man hat ja grundsätzlich einen Muskeltonus. Der ist halt unglaublich wichtig, damit man sich überhaupt bewegen kann. Also wir haben einen Ruhemuskeltonus, wir haben einen Bewegungsmuskeltonus, wir haben halt eben immer diesen Muskeltonus. Und wenn der jetzt halt tatsächlich mal in einer bestimmten Situation höher ist, als er sonst eigentlich ist, also wir sprechen vom Ruhetonus, dann stellen sich halt teilweise solche Verhärtungen ein. So nenne ich sie mal. Und ja, und da darf gerne halt eben dran gearbeitet werden. Das häufig betroffen ist halt eben der Nacken und die Schulter, also die Muskulatur rund um Schulterblatt. Da kennen es ganz viele. Nacken, ja, auf jeden Fall. Und ja, die sind halt teilweise sehr schmerzhaft.
Genau, und hier ist halt, denke ich, ganz wichtig natürlich festzustellen, warum entsteht das, ne? Weil das ist ja genau das, um diese Problematik wieder zu bearbeiten, um es auch langfristig in den Griff zu bekommen. Weil es hat ja Gründe, warum es entsteht, und das könnten jetzt die verschiedensten Gründe haben. Ich denke mal, so die typischste oder häufigste, also es gibt zwei Punkte, würde ich sagen, so die am häufigsten vorkommen, womit die anderen nicht außer Acht gelassen werden sollten. Aber zum einen natürlich die Überlastung, ne, die im Alltag oder im Sport entsteht, aufgrund von irgendwelchen Disbalancen oder weil der Muskel zu schwach ist für jetzt irgendwie die Bewegung, die du durchführen willst. Das ist, denke ich, eine relativ häufige vorkommende Ursache.
Ja,
Aber
können wir vielleicht noch mal ganz kurz klären, was so Disbalancen, was passiert denn da so wirklich im Körper? Vielleicht kannst du da noch ein bisschen genauer drauf eingehen.
jetzt muss ich gucken, dass ich meine Gedanken ordne, um das genau runterzubrechen. Aber
So grundsätzlich, ne?
schauen
Also
wir jetzt mal gerade, Schulter hatten wir geguckt, Schulterblatt etc., Schulterbewegung. Wir haben gesprochen davon, dass der Nacken ja gerne verspannt. Und gerade da kommt es ja häufig vor, dass irgendwas nicht ganz flüssig zum Beispiel läuft. Kannst ja später nochmal erläutern, wenn ich jetzt schon viel zu komplex gehe. Aber wenn irgendwas nicht vernünftig arbeitet, weil sich das Schulterblatt zum Beispiel nicht vernünftig im Verhältnis zum Oberarmkopf bewegt zum Beispiel. Und dann wird es nicht selten vorkommen, dass unter anderem der obere Trapezmuskel, also das ist ja genau dieser Nackenbereich, von dem wir reden, dass der im Zweifel verspannt, weil der jetzt überproportional viel arbeiten muss, ne? Und dann ist es nicht mehr so ganz in Balance, ne? Also andere Muskeln machen vielleicht ihren Job nicht richtig und deswegen, was heißt, macht nicht richtig, ist vielleicht auch nicht der 100% perfekte Fachbegriff, aber da kann sich, glaube ich, die meisten so ein bisschen was drunter vorstellen. Dadurch rotiert das Schulterblatt nicht mehr optimal. Und dadurch arbeitet jetzt der obere Trapezmuskel mehr, als er normalerweise in genau dieser Bewegung tun würde. Und dadurch entsteht diese Disbalance. Und das könnte man natürlich zweierlei sagen. Dadurch ist er dann auch, ist natürlich der Muskel wieder zu schwach für das, die Anforderung, die er jetzt hat. Aber in dem Fall kommt es ja eher davon, dass der Rest nicht richtig arbeitet. Aber es kann natürlich auch wiederum sein. Wir gehen jetzt mal Beispiel Gewichtheber oder generell Kraftsportler. Ich hebe viel vom Boden auf, wo ich auch genau diesen Muskel benötige. Und jetzt ist der aber für diese Belastung, also ich kann jetzt vielleicht ein Gewicht bewegen von meinetwegen 100 Kilo, aber dieser Muskel hat im Moment nicht diese Fähigkeit eigentlich, die so, also, ne, also er bräuchte eigentlich ein bisschen mehr auf der Seite und dann verspannt es natürlich auch. Da kommt natürlich in dem Fall auch noch ein bisschen technische Komponente hinzu, ob von der Übung, ob da vielleicht irgendwas nicht 100% läuft, ne? Aber das wäre jetzt ein Beispiel eher für Muskel ist für die Anforderungen, die du ihm gibst, nicht stark genug. Das kann man natürlich auch auf Alltags, Momente übertragen, ne?
ja, und ich finde, man kann es nur noch von zwei Seiten betrachten. Das einmal ist halt eben gegebenenfalls der Muskel einfach ja zu schwach, wie du jetzt gerade sagst, für die Anforderung. Aber teilweise gibt es ja sogar solche Fälle, da hat man es einfach auch mit dem Training übertrieben. Vielleicht eine zu hohe Frequenz oder man hat gerade sowieso relativ viel Stress. Dann ist der Muskel vielleicht nicht zu schwach und gut ausgeglichen und hat keine Disbalancen irgendwie im System zu kompensieren. Und trotzdem bekommt man eine Verspannung, weil halt einfach alles, was gemacht wurde, gerade zu viel ist. Der Muskel ist stark, trotzdem ist es ein bisschen too much im Gesamtsystem und dann stellen sich halt eben auch schnell mal Verspannungen ein. So, das sind so diese Überlastungsthematiken im Alltag oder im Sport. Was ist denn so der zweitgrößte Faktor, der damit reinspielt?
Den ich jetzt so benennen würde, jetzt aus meinem Gefühl oder auch Erfahrung hier aus den Leuten, mit denen ich arbeite, wäre eher so die Schutzspannung, diese typische Schutzspannung. Ich würde sogar fast sagen, dass das in dem, ja, guck mal, es gibt sich, glaube ich, Das eine gibt es dem anderen die Klinke in die Hand. Ich kann gar nicht sagen, ob es eins wirklich mehr ist als das andere. Aber dass ein Muskel halt aufgrund einer Anforderung, die jetzt gerade nicht, sagen wir mal, optimal war, so zumacht, weil er jetzt nicht möchte, dass du weiter in diese Bewegung gehst. Und dann ist es ja auch irgendwo eine Reaktion im Endeffekt des Nervensystems, dass es sagt hier, okay, irgendwas stimmt hier nicht, und jetzt gebe ich hier Schutzspannung drauf, damit du nicht mehr machst und nicht wirklich dich verletzt. Also im Endeffekt ist das ja noch keine Verletzung. Es kann natürlich durch eine vorige das Thema, wie auch zum Beispiel ein Bandscheibenvorfall, auch mit geschehen, aber es kann ja auch ohne diese Begleiterscheinung kommen, wie typischerweise im Sport jetzt. Du hast jetzt gerade, wir haben ja häufiger über CrossFitter gesprochen, du hast ein hartes Workout hinter dir und jetzt am Ende musst du in diesem Workout noch irgendwie einen schweren Lift machen, machst irgendwie einen komischen Schritt, der so nicht wäre normalerweise, weil du bist jetzt vorermüdet, gibst dem System irgendwie eine Rotation zu einem Zeitpunkt, wo sie nicht hingehört. Und dann sagt das System so relativ schnell in dem Moment mit dieser hohen Last, oh, das ist jetzt nicht so geil, ich mache jetzt hier dicht. Ich gebe jetzt hier keine Bewegung mehr frei. Und
Das ist
genau.
doch genau dir jetzt passiert beim letzten Mal, wo wir drüber gesprochen haben, ne? Der Schritt
Genau.
nach vorn und mal kurz in eine Bewegung, die halt unsicher erscheint fürs Nervensystem und deshalb eben der Körper entscheidet, okay, das mache ich jetzt mal, das mache ich mal zu, sicher, damit da nichts passieren kann. Und ich finde gerade, wo wir beschäftigen uns sehr viel mit chronischen Thematiken auch, also Schmerzen, die halt länger bestehen, gerade wenn man solche, ja, ich nehme mal einfach mal die Bandscheibenvorfall-Thematik, weil du da gerade drüber auch gesprochen hast. Wenn man so in der Vergangenheit eine Schmerzthematik hat, die lange anhielt und man macht irgendwie, das ist alles ausgestanden und man macht aber irgendwie wieder eine Bewegung, die vielleicht das Nervensystem wieder als relativ unsicher einstuft aufgrund der Vorgeschichte. Also die Bewegung ist im Grunde gar nicht mehr unsicher, aber das Nervensystem ist noch so auf, wie soll man sagen, naja, auf Hab-Acht-Stellung gepolt, dass einfach zu früh auch immer wieder diese Schutzspannung einspringt. Also es ist einfach so ein, ja, Nervensystem, was einfach drüber ist. Und was grundsätzlich ist ein gutes Thema, das soll passieren, aber manchmal braucht man es halt auch einfach nicht mehr.
Genau. Und das ist natürlich auch, das darf man halt nie. Häufig ist ja, wenn diese Schutzspannung kommt, haben die Leute direkt Angst vor so einem Bandscheibenvorfall. Ich würde tatsächlich mal behaupten, dass der Bandscheibenvorfall gar nicht das häufigste Thema in Verbindung damit ist, ne? Es kann damit zusammen auftreten, aber ich glaube, sehr häufig, und ich würde sogar fast sagen, in der Mehrzahl ist es gar nicht mal unbedingt dann wirklich ein Thema in Verbindung mit dem Bandscheibenvorfall. Und es braucht durchaus auch eine Zeit einfach, bis das Ganze wieder locker lässt. Das braucht wirklich einen Moment, bis das wieder, bis da der Tonus runterkommt.
Und als dritten
Ja.
Fall, den nennen wir auch noch mal, sind eben so psychosomatische Belastungen. Das gibt es halt natürlich auch. Stress, man merkt selber, wenn der Stresslevel relativ hoch ist, der Körper halt also der Sympathikus halt sehr getriggert ist, dann stellen sich halt Verspannungen auch mal deutlich eher ein. Der ganze Muskeltonus im Körper fährt hoch und man spürt halt sowas halt eben sehr schnell.
Genau.
Das zeigt uns einfach wieder nur, dass nicht unbedingt nur der Muskel daran schuld ist, sondern das Nervensystem hat da ja einen maßgeblichen Einfluss auf die Thematik.
Biopsychosoziales Modell. Okay, jetzt.
Ja, das ist wirklich halt tatsächlich ein Teil. Ich bin auch kein Verfechter davon, jetzt alles auf solche Faktoren zu schieben, ne? Aber jeder kennt das von uns, wenn das Stresslevel hoch ist, sind Verspannungen halt sehr viel wahrscheinlicher, als wenn wir tiefenentspannt sind.
Grundsätzlich, ne? Also das sind schon Faktoren, die man mit im Blick haben muss. Das haben wir auch ganz am Anfang unseres Podcasts ja schon erwähnt. Da lohnt sich immer noch mal auch in die ersten Folgen reinzuhören, wo wir so ein bisschen so ein paar Sachen auch gerade zu Anamnese etc. erklärt haben, dass diese Faktoren halt nicht gerade unwichtig sind, auch gerade bei Schmerzthemen, ne? Also Stressfaktoren, aber auch Schlaf, Ernährung kann dort, also spielt dort definitiv eine Rolle und so weiter, ne? Das hat alles auch hier mit zu tun. Wunderbar. Ich würde sagen, gehen wir fast zum nächsten Punkt
Ja,
über.
also dann finde ich mal ganz interessant auch vielleicht für euch als Zuhörer so ein paar Beispiele, was jetzt in welche Richtung eher tendiert. Da haben wir mal so ein paar auseinandergepflückt und wollen die mal einfach ein bisschen näher beleuchten. Das erste Thema Schutz hat Jochen schon ganz gut angesprochen. Nehmen wir mal so ein Beispiel Bandscheibenvorfall, wo wir, wenn wir dabei bleiben, dass da halt häufig mal so eine Rückenblockade halt eben stattfindet, weil das Nervensystem halt eben die Struktur, die da verletzt ist oder sich verletzen kann, das ist, ne, das ist ja sowohl das eine als auch andere, eben ja, die Muskeln halt einschränkt in der Bewegung und somit halt eben die Strukturen schützt. Was haben wir noch? Das Systemische, vielleicht mal da zum Beispiel.
Ja, das wäre jetzt gerade das Beispiel, was wir auch schon, wir haben theoretisch die Beispiele schon so ein bisschen nebenbei immer in der Erklärung des Ganzen genannt, ne? Wie jetzt zum Beispiel unser oberer Nackenmuskel macht zu, weil wir halt dauernd unter Stress stehen, weil und die ganze Zeit sagt das Nervensystem, okay, ich muss hier irgendwas schützen, so, ne? Und dadurch entsteht dann halt auch so eine Verspannung gerade, also vor allem im Nackenbereich, ne? Ich denke, da ist es so am typischsten, kann sich auch mal auf andere Regionen auswirken, aber da ist so das, wo es am häufigsten aufgrund gerade von so dauerhaftem Stress entsteht, ne?
Genau, dann haben wir noch das Thema Überlastung durch Disbalancen. Das haben wir ganz am Anfang angesprochen.
Genau, und
Bleiben
auch
wir
da
mal
sind wir
beim,
gerne, also Entschuldigung.
auch da bleiben wir gerne mal beim oberen Trapez, weil das halt ziemlich häufig passiert. Zum Beispiel die Geschichte mit dem Schulterblatt. Oder zum Beispiel die Stabilisatoren der Halswirbelsäule. Wenn da irgendwas nicht so funktioniert, wie es soll, Schulterblatt haben wir vorhin schon angesprochen, aber auch die Halswirbelsäulenstabilisatoren, die tiefer liegenden, wenn da einfach der Trapez, der Nackenmuskel, die Kontrolle über die HWS nur, also die Kontrolle über die HWS bereitstellen muss und gewährleisten muss, weil eine, ja, eine andere Struktur, wie beispielsweise die Halswirbelsäulenstabilisatoren, das nicht übernehmen, dann kommt es halt eben aufgrund dieser Disbalance zur Überlastung des Nackenmuskels, des Trapez, und von daher äußert sich das in dieser Form. Du kannst, glaube ich, auch noch mal ein Beispiel bringen in Bezug auf den Lat, weil du, glaube ich, auch mal so eine eigene Thematik hattest, die so echt ein bisschen tricky ist, finde ich, aber ziemlich verständlich erklärt, was auch, ja, warum auch nervale Themen dann bei so Disbalancen halt eben auch mit reinspielen.
Sprichst mein eigenes Schulterthema an, oder?
Ja.
Ja, gut, es gibt jetzt nicht sehr, also das kommt natürlich, ich würde fast sagen, im Sport häufiger vor als jetzt irgendwie bei demjenigen, der das hauptsächlich irgendwie zur Verspannung kommt aufgrund eines stressigen Alltags etc. und da halt sich irgendwie falsch belastet und halt eher so, ne? Aber es kann durchaus mal sein, dass der Lat, also der große Rückenmuskel, die Bewegung so ein bisschen nicht mehr so durchführt, wie er das eigentlich machen wollte. Er ist nicht mehr so dieser Haupttreiber, er steigt irgendwie so ein bisschen aus. Ich fühle es jetzt nicht weiter aus, warum, wieso, weshalb, aber dass der halt nicht mehr so seine Arbeit so tut. Der macht ja, wir kennen alle so gerade im Sport, so Klimmzüge etc., wo der ja voll aktiv ist, weil er den Arm, ohne so fachlich zu werden, adduziert, also ranzieht an den Körper von oben nach unten, ne? Und da ist er ja vollkommen aktiv. Wenn der Lat jetzt aber seine Arbeit so nicht mehr durchführt, dann kompensiert ja wiederum, genauso wie wir das gerade mit der Halswirbelsäule oder in Verbindung mit dem Schulterblatt genannt haben, ein anderer Muskel, und das ist dann in dem Fall der Teres Major. Das wäre, oder also häufig der Teres Major in dem Fall, und das ist ein Muskel, der am Schulterblatt hinten sitzt. Und der ist eigentlich im Verhältnis zum Latissimus deutlich kleiner, also wirklich sehr, sehr viel kleiner. Und ist aber jetzt auf einmal einer der Hauptakteure in dieser Aufgabe. Und dadurch kompensiert er natürlich und es kommt im Zweifel halt auch. Gerade in dem Fall kann es nämlich dann auch noch zu unter Umständen nervalen Themen kommen, weil hier auch gewisse Nervenbahnen durchlaufen. Und wenn jetzt der Teres Major halt, also in meinem Fall ja auch, ist er deutlich hypertrophiert, viel größer als er sein sollte normalerweise, weil er eine gewisse Zeit lang halt viel zu viel diesen Job getan hat und drückt in dem Fall auch mal auf Nerven drauf. Und das kann dann unangenehm sein. Und jetzt können wir natürlich darüber diskutieren. In meisten Fällen sprechen wir immer davon, diese Muskeln ja zu trainieren, damit sie eben nicht mehr auf diese nervalen Strukturen drücken. Das könnte jetzt natürlich verwirrend sein, vielleicht für den Zuhörer, aber in dem Fall ist er tatsächlich zu groß geworden, warum dann doch wieder da drauf drückt. Weißt du, worauf ich hinaus will?
Ja, und dann bleiben wir auch gleich mal vielleicht bei diesen nervalen Einschränkungen und nehmen nochmal die Nackenmuskel. Wenn wir zum Beispiel eine, ja, vielleicht eine Unflexibilität in der Halswirbelsäule haben oder halt aufgrund eines Unfalls oder Stenose oder was auch immer, einer Pathologie in der Halswirbelsäule, dem Nerv da gegebenenfalls nicht genug Freiraum lassen und der zum Beispiel einen Muskel, nehmen wir jetzt den Nackenmuskel, nicht richtig befeuert. Das heißt, wenn man sich das jetzt mal so vorstellt, jemand steht auf der Leitung und kann, dann ist halt eben auch nicht mehr die Kraft da, die eigentlich da sein müsste. Heißt im Umkehrschluss, der Muskel kann halt einfach wenige, deutlich weniger leisten und verspannt dann natürlich bei vielleicht kleinsten Dingen, die auszuführen sind. Also auch sowas gibt es. Nerventhematiken, die dann dazu führen, dass der Muskel einfach nicht das leisten kann, was er leisten könnte im Normalfall, aber eben nicht, weil, ja, weil der Muskel an sich zu schwach ist, sondern weil der Nerv eben vorher so beeinträchtigt wird, dass der Muskel einfach gar nicht die Kraft entwickeln kann, die er könnte. Und dann werden Muskeln halt eben auch sehr schnell überlastet und fest, sodass sich, dass eine Verspannung halt deutlich spürbar ist. Das Wichtige finde ich bei diesen ganzen Sachen, die wir jetzt angesprochen haben, ob Nerval, ob Überdisbalancen, ob über Überlastungen generell im Sport. Das Wichtige ist halt herauszufinden, was liegt denn da wirklich zugrunde? Weil alle die Thematiken, die wir jetzt gerade angesprochen haben, unterschiedliche Herangehensweisen erfordern. Und von daher ist eben Wärme drauf und Tabletten und ein bisschen Dehnen vielleicht für die Situation in dem Moment vielleicht ganz gut, ja, wie soll ich sagen, vielleicht tut es ganz gut, aber es verändert eben nicht die Thematik an sich. Also wenn sowas halt häufiger passiert und immer wieder der gleiche Muskel betroffen ist, dann lohnt sich, wie gesagt, schon mal der Blick darauf, was liegt denn da zugrunde? Und das können eben die unterschiedlichsten Themen sein, die unterschiedliche Herangehensweisen erfordern, um solch Ding halt dauerhaft und nachhaltig einfach außer Welt zu schaffen.
Genau, definitiv. Und da geht es darum, genau deswegen die Ursachen halt festzustellen, die wir gerade genannt haben, um dann halt entsprechend zu schauen, muss ich jetzt gucken, dass das Schulterblatt sich wieder richtig bewegt, damit der Muskel nicht mehr verspannt, oder ist der Muskel für das, was er an Anforderungen hat, nicht stark genug und ich muss den Muskel trainieren, ne, um das halt differenzieren zu können.
Oder ist der Nerv
Das
halt
halt
irgendwie
ist.
komprimiert? Oder
Genau.
ist mein Stresslevel einfach zu hoch und ich muss einfach mehr spazieren gehen, mehr meditieren, mehr was auch immer, mehr atmen? Das sind alles ganz unterschiedliche Themen.
Genau. Und dann kann man es aber auch wieder gezielt auftrainieren.
Genau, aber wenn wir jetzt so eine typische Nackenverspannung, wir sprechen immer von Nacken, weil es halt eben ziemlich häufig ist, aber wenn wir so eine typische Nackenverspannung haben, wer die letzte Podcast-Folge gehört hat, weiß, wie ich damit umgehe und was ich auch empfehle zu tun. Was machen wir da?
Wir machen hier gerne zum Beispiel isometrische Kontraktion. Ja, also zum Beispiel. Wie erklären wir das im Nackenbereich? Also wir gehen so in die Endposition am besten.
Ja, wir gehen
Also.
und also ich starte ganz einfach in einer neutralen Position sogar
Oh,
schon,
okay.
dass ich meinen
Machen wir
Kopf
einen Schritt
halt
davor.
ganz normal gerade halte, meine Hand eben an die Schläfe lege und dort einfach mal Druck gegen die Hand aufbaue, sodass ich einfach meine Halswirbelsäule im Grunde nicht bewege, aber trotzdem Druck gegen die Hand aufbaue. Und da mal für 30 Sekunden reicht meistens aus. Ein, zwei, dreimal, je nachdem, wie es, ob es gut tut, wie gut es tut, wie viel man davon braucht, einfach mal wirklich isometrisch belasten und mal schauen, wie fühlt sich das danach an? Kann ich dann langsam vielleicht ein bisschen mehr Bewegungsspielraum einnehmen oder verändert sich das gegebenenfalls auch nicht? Aber in der Regel, wenn es jetzt eine normale Verspannung, ich habe mich verlegen vielleicht einfach oder ja, was auch immer, bringt das oftmals schon eine deutliche Erleichterung.
Genau, definitiv. Und das ist halt der Anfang von etwas Aktivem halt tun und nicht mehr nur auf die Passive
Ja, man
zu
muss auch mal
verlassen.
so ein bisschen das verstehen, was da vielleicht auch in dem Nackenmuskel vorgeht, wenn so ein Muskel gegebenenfalls einfach zu schwach ist, was ja ziemlich häufig der Fall ist, und man dehnt das halt, dann gibst du ja im Grunde immer wieder so ein Signal, hallo, ich bin irgendwie zu schwach, jetzt zieht jemand an mir, finde ich irgendwie nicht cool. Mache ich mal die Schutzspannung nochmal, fahre ich die mal ein bisschen rauf. einfach damit mir als Muskel nichts passiert. Also das ist, wenn man es mal von der Seite beleuchtet, das ist vielleicht relativ nachvollziehbar, was da auch passiert und warum das einfach langfristig nicht so effektiv ist wie eine Aktivierung über beispielsweise isometrische Spannung.
Definitiv. Muss ich immer Gedanken machen, bist du wirklich zu schwach oder bist du, also bist, ist er wirklich zu kurz oder bist du zu schwach? Und gerade Hüftbeuger ist ein ganz typisches Thema dafür. Genau, der wird ja nonstop gedehnt, weil wir immer denken, wir sind zu kurz, sind kurz, also erstmal verkürzt ja sowieso nichts, das haben wir vorhin schon erwähnt, aber da wir halt immer in dieser verkürzten Position uns, also nicht immer, aber sehr viel aufhalten und dann muss der gedehnt werden. Aber ganz oft stellen wir halt fest, dass der auch einfach gar nicht so viel Kraft hat. Und dadurch, dass er, und dann kann es natürlich sein, dass ich da auch wenig Beweglichkeit habe, weil mein Nervensystem aber auch gar nicht so viel Beweglichkeit freigeben möchte, weil er nicht so stark ist und damit der Funktion, die er unter anderem hat, in der Hüfte zu stabilisieren, nicht mehr so gut nachkommen kann. Und dann nicht mehr gibt das Nervensystem auch nicht mehr so viel Beweglichkeit frei, und sobald du ihn auf einmal ein bisschen kräftigst, ganz häufig dann auch direkt wieder mehr Beweglichkeit freigegeben wird. Und du kannst ja natürlich auch dazu übergehen, dass du den Hüftbeuger erstmal mit so ganz typischen Übungen trainierst, wie mit einem Miniband, wo du das Knie einfach anhebst und ein bisschen guckst, dass du da wirklich auf den Hüftbeuger kommst, und kannst dann ja auch danach dann als Steigerung zum Beispiel anfangen, irgendwie mit einem Band von unten zu arbeiten, wo du über die komplette Länge das Bein komplett nach hinten öffnest mit dem Gummiband und es dann von ganz hinten hoch das Knie dann wiederum anziehst und du dann noch das Bein, also das noch über eine viel größere Range einfach diesen Muskel trainierst. Und wenn du dann über die komplette Range einen Muskel trainierst, also das ist jetzt Beispiel Hüftbeuge, aber auch in ganz vielen anderen, allen anderen Muskeln ist das eigentlich eins zu eins übertragbar, dann trainierst du dort mit auch aktiv deine Beweglichkeit.
So ist es. Die meisten Verspannungen sind grundsätzlich ungefährlich, würde ich sagen. Es gibt natürlich so ein paar Parameter, die man berücksichtigen sollte, wenn im Zuge einer Muskelverhärtung vielleicht auch noch irgendwie Taubheit auftritt oder super starke Schmerzen, Lähmungen, Gefühlsstörungen, irgendwelche Koordinationsprobleme oder, dann immer ein bisschen hab Acht und einmal ein bisschen überprüfen lassen von jemandem. Vom Physio, von einem guten Trainer, von einem Arzt, wenn ihr
Ja,
sowas
aber Trainer
feststellt.
vielleicht. Ich glaube, Trainer, da sind wir tatsächlich nicht mehr die richtigen Ansprechpartner. Ich hoffe, bei diesen Red Flags geht dir sowieso hoffentlich direkt zum Arzt. Also wenn ich Lähmungserscheinungen habe, dann, was
Dann
du hast ja gerade unter
vermutlich.
anderem so Lähmungserscheinungen etc. aufgezählt, dann bitte direkt zum Arzt, dann ist nicht mehr, also ist, okay, ich hätte fast gesagt, nicht mehr viel zu retten. Das ist jetzt auch falsch. Aber wir wollen es jetzt auch nicht dramatisieren. Aber dann geht auf jeden Fall zum Arzt, ne? Ja.
Genau.
Gut. Ja.
Fassen wir es doch einmal zusammen, über was wir heute gesprochen haben. Grundsätzlich, ja, wie ihr uns alle auch kennt, wir sind keine Verfechter des passiven Dehns. Es macht, wenn man ein bestimmtes Ziel hat, durchaus Sinn. Jetzt gerade, was Verspannung angeht, sind wir eher kontradehnen unterwegs. Wir sind immer der Meinung, über eine kontrollierte Aktivierung deutlich mehr erreichen zu können, zumindest wenn man sich auch langfristig halt anschaut. Und man möchte ja eben solche Sachen nicht nur für einen Moment behoben bekommen, sondern man möchte halt dauerhaft eben Verspannung loswerden. Deswegen eher kein Dehnen, eher Aktivierung von unserer Seite. Man sollte immer das Nervensystem so ein bisschen mit berücksichtigen, weil halt eben nicht nur der Muskel oftmals an solchen Verspannungen schuld ist, sondern halt das Nervensystem sehr, sehr viel steuert, um nicht zu sagen alles steuert. Und entsprechend, ja, das eben auch mit in Betracht ziehen. Haben wir noch was vergessen?
Nö, ich denke, wir haben es ganz gut zusammengefasst, ja.
Super.
Ja, schau
Dann.
mal da. Da haben wir hier das Thema abgerissen. Ich hoffe, wir wissen jetzt alle ein bisschen mehr über Verspannungen. Und ja, wunderbar.
Dann
Haben wir
hören
noch
wir
was
uns.
hinzuzufügen?
Von meiner Seite aus nicht. Lasst gerne
Dann.
Kommentare da dazu zu dem Thema. Schreibt auch gerne mal, wo ihr häufig Verspannung habt, wie ihr mit solchen Thematiken bisher umgegangen seid und testet auch gerne mal, so bestimmte Verfahren, die wir heute, über die wir heute auch gesprochen haben, und berichtet mal, was sich verändert. Würde mich mal interessieren.
Das wäre definitiv interessant. Und dann, ja, hören wir uns hoffentlich diesmal in 2 Wochen wieder, anstatt in 3. Aber wir geben unser Bestes. Aber so wie wir alle sind ja ab und zu ein bisschen unter Stress, so ist es halt manchmal. Aber wir behalten das bei. Also
Okay.
bis dann. Ciao,
Bis
ciao.
dann, ein schönes Wochenende. Ciao, ciao.